Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Verbrechen lohnt sich nicht. Das erzählen wir jedenfalls gerne unseren Jüngsten. Aber stimmt das überhaupt? Ist es nicht eher so, dass wir sehr gerne dabei zusehen, wenn sich Verbrechen lohnt? Also drücken wir nicht die Daumen, wenn zum Beispiel George Clooney mit seiner Oceans-Bande die Casinos von Las Vegas ausraubt?
Daran, dass wir unvermittelbar sind, darfst du nicht mal denken.
Sonst verschwendest du deine Zeit und seine.
Und unsere.
Und seine.
Und erwähne nicht Benedikt, es sei denn, er erwähnt ihn.
Oder wenn Bonnie und Clyde Banken überfallen.
Nächstes Mal ziehe ich etwas tiefer.
Oder Walter White sein Crystal-Meth-Geschäft auftritt.
Ich bin nicht in Gefahr, Skyler. Ich bin die Gefahr. Einer öffnet die Haustür und wird erschossen. Und du meinst, das wäre ich? Nein, ich bin derjenige, der bei ihm klopft.
Verbrechen und Strafe, das sind so Urerzählungen in der Kunst, in der Literatur und natürlich auch im Kino. Nicht nur die Tat interessiert Regisseure seit langem, auch der Prozess im Gerichtsdrama verhandelt die unterschiedlichsten Perspektiven auf das Verbrechen. In Vollbild wird es heute genau darum gehen, welches Verbrechen bekommt welche Strafe und wer entscheidet das. Beginnen wollen wir dafür im Hamburg der 1980er Jahre, auf der Reeperbahn um genau zu sein, wo die Rotlichtbarone herrschten. In der Amazon Prime Serie Luden, Könige der Reeperbahn, kommt der junge Klaus als Träumer in dieses Szeneviertel und steigt auf zu einem der größten Zuhälter der Stadt.
Hier auf St. Pauli gibt es ein Sprichwort. Ein Lude wird nicht geboren. Er wird gemacht.
Der schöne Klaus und seine Nutella-Bande. Kommt noch sowas?
Die Serie erzählt von Klaus Barkowski, der gerne auch Lamborghini-Klaus genannt wurde, der mit ein paar Freunden unter dem Namen Nutella-Bande einen Prostituiertenring aufbaut und sehr schnell sehr reich wird und damit der Konkurrenzgang mit dem sehr dubiosen Namen GmbH ein Dorn im Auge wird. Das alles erzählt diese sechsteilige Miniserie mit einem großen Gespür für das Milieu und die Zeit. In unterschiedlichen Figuren spiegeln sich auch unterschiedliche Lebensentwürfe wider, die alle auf St. Pauli gerne groß rauskommen würden. Über die Serie Luden, ein Slangwort übrigens, das den Zuhälter bezeichnet, konnte ich mit Raphael Parente sprechen, einem der Showrunner der Serie, und wollte zunächst von ihm wissen, wieso diese Serie über dieses ganz spezielle Milieu entstanden ist.
Warum die Serie? Ich erzähle immer ganz gerne die Geschichte. Mein Papa, der ist in den 70ern in New York aufgewachsen und der hat mir immer die verrücktesten Geschichten aus dieser irren Zeit erzählt. Da gibt es eine Anekdote, die ich ganz toll finde. Der hatte als Student immer wenig Geld in der Tasche und ist da eines Abends langgelaufen. Dann wurde der überfallen, hatte $2 in der Tasche. Und der Räuber ist dann ab mit den $2, hat aber dann wieder umgedreht und hat ihm dann $1 zurückgegeben. Und für mich ist es nicht nur eine Geschichte über Gangster, sondern ich finde einfach diese Welt, diese Misfits, diese ganzen gestrandeten Leute dort, finde ich einfach ein irre gutes Setting für eine sehr moderne Erzählung.
Bevor wir uns auf die Figuren konzentrieren, das ist ja schon interessant. St. Pauli, so wie die Serie das zeigt, das kann ein Ort der Freiheit sein für gewisse Menschen, Randfiguren, die sich da versammeln. Was für eine Art von Mensch wurde denn angezogen in den 80er Jahren? Das waren ja nicht nur Zuhälter und Sexarbeiterinnen.
Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, Sabrina. Die kam als Junge zur Welt. Die ist in Franken zur Schule gegangen. Und als sie mit 14 ein Kleid ins Gymnasium getragen hat, ist sie da hochkant rausgeflogen, muss man sich mal vorstellen. Und sie hatte zu mir gesagt, der einzige Ort, an dem ich so sein konnte, wie ich sein wollte, war St. Pauli. Das ist Gott sei Dank heute anders. Heute gibt es da viel mehr solche Orte, noch zu wenig, aber es gibt mehr. Das fand ich aber irre interessant, weil es war auch dann immer ein Aufgeben. Wenn man nach St. Pauli geht, musste man mit den bisherigen Beziehungen teilweise sich trennen. Man musste dort auch Dinge eingehen. Also da gab es ja eine riesen Sexarbeitsszene, aber auch eben auch ein anstrengendes, gefährliches Leben. Da war viel Gewalt. Und das haben diese ganzen Leute aber alle auf sich genommen. Und das fand ich irre interessant. Also warum zieht es da die Motten wie zum Licht? Wissen teilweise, was da abgeht, aber irgendwie getrieben von diesem großen Verlangen, sich irgendwie zu befreien von etwas. Und da war natürlich die miefige Bonner Republik ein Teil davon. Da war auch, glaube ich, ein sehr konservatives Genderverständnis damals. Also man muss sich das überlegen. Also es gab einige Jahre davor war es so, dass der Mann unterschreiben musste, wenn die Frau arbeiten will. Also das war die Gesellschaft damals. Da hat St. Pauli, glaube ich, für viele Leute auch Freiheit versprochen. Ob es dann eingelöst wurde, ist was anderes. Ich glaube nicht. Also viele Leute sind da auch extrem gescheitert.
In die Serie hinein und gleichzeitig in das Milieu hinein kommen wir durch Klaus Barkowski, der Lamborghini-Klaus, auch der schöne Klaus wurde er ja genannt. Das ist ja noch so ein junger Typ, wenn wir ihn da kennenlernen in der Serie, so völlig atemlos, hatte ich das Gefühl, jagt er da erstmal rein, hat irgendwie keine Berührungsängste mit der Szene. Was ist das für eine Figur zum Beginn der Serie? Ist er naiv?
Auf jeden Fall. Das war uns auch ganz wichtig. Das haben wir mit purer Absicht gemacht. False Lead, könnte man sagen. Also dramaturgisch wollten wir die Zuseher mit einer naiven Figur da reinlaufen lassen. Und wir wollen auch diesen Menschen kennenlernen, bevor er das wird, was er dann später geworden ist. Und zwar ein Zuhälter, ein Menschenhändler, ein gefährlicher Mensch, auch kein guter Mensch in vielerlei Hinsicht. Wir wollten den Weg dorthin skizzieren, weil irgendwie hat es diese Menschen ja dahin geführt. Und deswegen ist für mich die Show, auch weil wir so viel über diese Zuhälter erzählen, auch ein Stück weit eine Geschichte über toxische Maskulinität zum Beispiel. Also diese ganzen Jungs, die da reinstrahlen, die haben eigentlich alle ganz gute Sachen im Kopf. Beziehungsweise vielleicht auch von der Gesellschaft, auch vom Kapitalismus geprägte Sachen. Der eine will der Stärkste von allen sein. Der nächste will, der will was sein. Der will da ganz nach ganz oben. Das sind diese ganz reinen, naiven Träume, die Jungs halt so hatten und haben. Auch Sachen teilweise, die ihnen auch eingepflanzt werden von einer Gesellschaft, die ein Männerbild hat. Da muss man stark sein, da muss man es zu was bringen. Sonst, also das sind diese Dinge. Und dann folgt man diesen Menschen und schaut ihnen dann dabei zu, wie sie sehr, sehr viele falsche Entscheidungen treffen, wie sie Abkürzungen machen wollen. Und dann schaut man ihm im Endeffekt auch beim Scheitern zu.
Das Interessante an Klaus ist ja auch, dass er zumindest zu Beginn der Serie häufig auch das New Yorker Studio 54 erwähnt. Das ist ja Warhols Utopie gewesen. Da ging es ja vielleicht jetzt weniger um so kriminelle Machenschaften, vielmehr um diesen Kunstaspekt. Aber ich fand diesen Bezugspunkt ja interessant. Ja? Also eine Idee einer Kunstutopie eines anderen Lebens.
Genau, also Klaus Barkowski war schon, den haben wir uns schon nach sehr viel Überlegung rausgepickt als einen interessanten Charakter, weil er hatte eben etwas, also ganz viele St. Paulianer, die da in dieser Szene unterwegs waren, kamen eigentlich so aus dem Boxer- und Türstermilieu. Da ging es darum, da musst du einen breiten Nacken haben und sowas. Und Klaus war da schon immer anders, also eher so ein Paradiesvogel. Das fanden wir erstmal spannend. Also wie traut er sich da überhaupt in diese Welt rein? Er hat mal gesagt, er wollte eigentlich Model werden oder Künstler. Ja, und am Ende hat er sich ja auch ein Stück weit selber in eine Kunstfigur verwandelt. Aber also er hat sich selbst zum Kunstwerk gemacht, kann man fast sagen. Also jetzt nicht im Positiven, sondern er hat in einer gewissen Weise auch einen Charakter erfunden, der gar nicht war, glaube ich.
Einer der erzählerischen Clues der Serie ist ja, dass Klaus sich nicht selbst erzählt, Klaus' Geschichte wird erzählt. Von Jutta, einer älteren Sexarbeiterin, die so ein bisschen ihn auch reinzieht. Das ist eine sehr interessante Figur, diese Jutta, weil sie irgendwie zu St. Pauli schon gehört, bevor wir es dann kennenlernen. Was sieht sie in diesem Klaus eigentlich?
Ja, also es gibt ja diesen beflügelten Spruch, zum Luden wirst du nicht geboren, zum Luden wirst du gemacht, was so viel heißt wie, da gibt es irgendwann mal eine Prostituierte, die sucht sich einen Jungen aus und nimmt ihn. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Das ist ja auch eine Art Rechtfertigung. So, ich wollte das alles gar nicht, ich wurde da reingezogen. Das wussten wir auch. Wir fanden aber die Idee toll, dass eine wirklich deutlich ältere Frau und erfahrenere Frau diesen jungen Typen da so reinzieht. Und das sind auch Geschichten, die wir oft gehört haben. Also als wir da in St. Pauli auf Recherche waren, das ist oft wirklich vorgekommen. Und für mich ist Jutta eine super komplexe Figur. Sie ist Täterin, sie ist Opfer, sie hat Fehler gemacht. Sie kann aber auch vieles von dem, was passiert, sehr gut reflektieren, viel besser als alle anderen. Sie ist die einzige Figur, glaube ich, die wirklich was lernt in dieser Serie. Also das Spannende daran ist, dass sie eigentlich versucht, sich zu befreien mit Klaus' Hilfe. Sie ist in einem so einem ganz komplizierten, furchtbaren Netzwerk von diesen alten Luden gefangen und sie sieht im Klaus ihr Ticket daraus, vielleicht auch die Überheblichkeit, ihn kontrollieren zu können. Ja, und dann die Geschichte wird zeigen, wie das ausgeht. Also
das ist natürlich sehr stark am Genre. Der Ausgenutzte wird zum Ausnutzer und umgekehrt. Das sind ja so die Dynamiken, die auch viele Folgen der Miniserie prägen.
Es hat auch ein bisschen was von Frankenstein, das Monster, das ich schuf.
Ja. Wir werden aber in einen ganz klassischen, fast schon Bandenkrieg hineingezogen. Also die Macht über St. Pauli, über die Reeperbahn hat die sogenannte GmbH und mit Klaus baut sich jetzt die sogenannte Nutella-Bande auf. Was ist denn der Erfolg der Nutella-Bande gewesen? Weil es geht ja dann recht schnell.
Da haben wir ganz viel drüber diskutiert. Das ist eine gute Frage. Also man muss alle Geschichten, die man aus dieser Zeit hört, muss man immer von drei Seiten betrachten, weil man wird nie genau wissen, was die wirkliche Geschichte war. Also dass das Wort Seemannsgarn von diesem Ort kommt, das kommt nicht von ungefähr. Sie haben es als Lifestyle verkauft, als Zeitgeist. Sie haben die Disco-Welle genutzt, sie haben die Locken genutzt und die coolen Autos und haben das Ganze als eine Art geilen Lifestyle verkauft. Und dass das natürlich eine Riesenlüge ist, die sie anderen erzählt haben, aber auch die sie sich selbst erzählt haben. Also da gibt es einen ganz tollen Satz, den Andi dann irgendwann mal Klaus um die Ohren pfeffert. So, bist du wirklich Künstler geworden? Wir sind verdammte Fickparasiten. Also auch dann irgendwann die Erkenntnis, das stimmt nicht. Ich glaube, das ist es. Sie haben einfach eine sehr gute Story gehabt. Und ganz ehrlich, es gibt ganz viele Produkte heute, die kommen mit einer guten Story daher. Die sind kein bisschen besser, aber weil einer fair drauf schreibt oder Bio. Aber es ist die gleiche Scheiße in grün sozusagen. Also deswegen, ich glaube, das war so der Trick, die Story dahinter.
Die Serie nimmt uns mit wirklich in diesen Ort und wir bleiben da auch vor allem in der Reeperbahn. Aber in der Erzählung schleicht sich die Welt ein durch die AIDS-Pandemie. Das ist ja etwas, was alle Figuren plötzlich, zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, in Angst versetzt. Also das Gefühl von Angst war lange Zeit abwesend. Da geht es kriminell her, aber irgendwie sind das alle gewöhnt, weil es ist vielleicht Lifestyle. Aber mit AIDS kommt die Angst da rein. Warum war das aus einer erzählerischen Perspektive wichtig, diese Pandemie mitzuerzählen?
Sie ist so eine Zäsur, die kommt von außen. Das hat es für mich auch ein Stück weit episch gemacht. Da trifft dann auch eine echte Zeit, ein echtes Ereignis quasi in diese Welt hinein. Und ich bin 83 geboren, ich bin quasi eigentlich Post-AIDS, muss man sagen. Oder es war sozusagen, da war ich ganz klein, als das großes Thema war. Aber ich habe natürlich Corona mitbekommen. Das hat mich total getroffen und ich habe gesehen, wie Leute negieren, wie sie prokrastinieren, wie sie um den heißen Brei rumreden, wie Leute wie Aussätzige behandelt werden. Ich hatte eine Freundin aus China im ersten Corona-Jahr, da hat die gar nicht mehr in die U-Bahn einsteigen können. Die Leute haben gleich einen großen Bogen um sie gemacht. Und wenn man sich dann die Interviews von irgendwelchen Politikern aus der Zeit damals anschaut, wie von irgendwelchen konservativen Politikern vorgeschlagen wird, man könnte doch die einzelnen AIDS-Kranken einfach alle auf eine Insel schiffen und dann sind die da so Papillon-mäßig sich selbst überlassen, die Insel der Libra-Kranken. Da waren schon viele Parallelitäten drin und das fanden wir einfach spannend. Das wollten wir unbedingt miterzählen und das ist für St. Pauli eben auch ein ganz, ganz wichtiges Ereignis für die ganze Welt gewesen. Aber St. Pauli, die Leute, die ihr ganzes Geld mit Sex gemacht haben, hat natürlich ein Riesenproblem.
Stichwort Sex, das ist ja eine Serie, die, wo es um käuflichen Sex geht. Sie ist auch in interessanter Weise zum Teil explizit, also sie hat auch Spaß daran, das zu zeigen, was ich ja ganz gut finde für eine deutsche Serienproduktion. Ich wollte mal über das Spannungsverhältnis sprechen. Es gibt Figuren, zwei Stück vor allem, die sich auch mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen müssen in dieser Serie. Für die anderen ist das Geschäft. Ist das so dieses Spannungsverhältnis, Sex entweder käuflich oder etwas, worüber ich mich nicht wirklich auseinandersetzen muss?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also was uns wichtig war, dass wir die verschiedenen Facetten zeigen. Also es ist unbestritten, ist Prostitution im allergrößten Feld, geht es einfach um Geld verdienen und es geht auch darum, dass da Machtverhältnisse existieren. Es gibt Leute, die haben kein Geld und verschaffen sich dadurch Geld. Es gibt auch Leute, die werden dazu gezwungen. Wir wollten aber trotzdem das nicht nur in diesem Schwarz-Weiß-Feld belassen. Wir wollten auch zum Beispiel, weil wir diese Geschichten auch gehört hatten, da gab es auch Frauen, die das zum Beispiel hinter dem Wissen ihres Ehemannes gemacht haben, sich da teilweise auf eine ganz absurde Art und Weise sogar glaubten, emanzipieren zu können damit. Das ist ja auch eine ganz große Diskussion, auch in der Feminismusdebatte. Ich weiß nicht, ob ich da als Mann so drüber sprechen kann, aber es gibt ja diese sexpositive und sexnegative Diskussion. Also wem gehört eigentlich der Körper? Darf eine Frau über den Körper entscheiden? Ist sozusagen Sexualität, ab wann ist es quasi empowering und wann ist es genau das Gegenteil? Das will ich mir jetzt auch als Mann, traue ich mir da fast kein Urteil zu. Da hat uns natürlich so Leute wie unsere Intimacy-Coordinator und auch Laura Lackmann, unsere Regisseurin, hat da natürlich wahnsinnig viel starke Meinung noch reingebracht. Hat auch dafür gesorgt, dass Sexualität auch nicht immer als etwas so Plastik dargestellt wird. Die Leute sind verschwitzt, die sind auch nicht alle hübsch. Die haben auch nicht den perfekten Körper, weil so ist es nun mal. Also ich glaube, das ist eben auch so da eben lauter alles schwarz-weiß rauszukehren und da ganz viel Grau reinzubringen und zu sagen, Leute, es ist kompliziert, es ist schwierig, es ist wirklich wahnsinnig kompliziert, das war uns wichtig. Und ja, die Leute, es gibt Leute, die sich da auch mit ihrer Sexualität auseinandersetzen, es gibt auch Leute, die nehmen Sex als Machtinstrument, also Jutta spricht da auch zum Beispiel drüber, ich glaube auch, dass zum Beispiel eine Heike irgendwann versteht, wie sie Klaus kontrolliert, auch Klaus nutzt Sexualität als ein Machtinstrument. Also das hat sehr, sehr viele Ebenen. Also da gibt es eigentlich ganz, ganz wenig richtig wahre Liebe. Also es gibt ein Paar, das möchte ich jetzt auch nicht aussprechen, das soll jeder für sich entscheiden. Für mich ist da ein Paar drin, da ist wirklich wahre Liebe. Es endet leider sehr tragisch, aber ansonsten ist das oft ein Substitut für viele andere Sachen, die Sexualität.
Raphael Parente, einer der Showrunner der Serie Luden, Könige der Reeperbahn. Die sechsteilige Miniserie kann man bereits auf dem Streamingdienst Amazon Prime sehen. Um eine ganz andere Liga von Verbrechen geht es im Kinofilm Der Zeuge von Bernd Michael Lade. Lade kennt man sicherlich noch als Tatortkommissar Kain im Dresdner und Leipziger Tatort. Als Regisseur interessiert sich Lade aber für andere Verbrechen als im Fernsehkrimi. In Der Zeuge zeigt er den Prozess gegen NS-Täter vom KZ Flossenbürg. Dabei spielt er selbst den Zeugen und KZ-Häftling Karl Schrade, der wegen illegalem Handeln mit Industriediamanten von den Nationalsozialisten als Berufsverbrecher 11 Jahre lang in unterschiedlichen Konzentrationslagern interniert wurde. Eine sehr schwierige und widersprüchliche Biografie ist das, die bis heute für Diskussionen sorgt, auch weil die Aussagen Schrades als Funktionärshäftling und Kapo nach dem Krieg nicht ernst genommen wurden. Im Film selbst spielt Bernd Michael Lade mit den Aussagen seiner Figur, stellt seine Aussagen gegen die der Nazi-Funktionäre.
My name is Karl Schrade. I know the name of any number. And yes, I can tell you about the ideas. And the methods they use.
Hier ist euer Bestimmungsort in einem deutschen Konzentrationslager.
Ja, das ist die Rede, die ich dann immer vorgelesen habe.
Yes, this is the speech I was always reading out loud.
Ein Ausschnitt aus Der Zeuge, der jetzt in unseren Kinos zu sehen ist. Ich habe mich mit Regisseur Lade unterhalten und wollte von ihm wissen, wie ihm die Idee für diesen Gerichtsfilm überhaupt kam.
Also das war so, ich war völlig am Boden, weil ich erfahren habe, dass die UFA Nackt unter Wölfen verfilmt hat. Das war mein Plan, das ganz klein zu verfilmen. Also aber kleiner, nicht so groß. Ich wollte das selber machen, so wie das hier auch und so. Und dachte, okay, dann musst du dir was anderes. Und dann kam durch Zufall 2-3 Tage später in den Frust hinein, in meinen Briefkasten, die Bitte vom Komitee des Denkmals der ermordeten Juden Europas, ob ich da nicht eine Lesung 11 Jahre, Karl Schrade und so ein bisschen haben sie so eine Ähnlichkeit, Herr Lade, mit denen und so. Und sie sind mein Lieblingsschauspieler, war echt toll. Und dann habe ich das Buch gelesen und dachte, boah, das ist ja ein völlig neuer Aspekt wieder und auf den Punkt gebracht, wie KZ funktioniert und das alles und so. In dem Buch war ein Bild, wo der Karl Schrade halt, also die Hauptfigur hier, vom amerikanischen Gericht halt aussagt. Und ich mache gerne Kammerspiele, also so Schauspielerfilme, ja, ein bisschen, wo man fast so manchmal sagt, na, es ist ja verfilmtes Theater oder so.
Also der Ursprung war dieses Bild und Ihre Faszination mit dem Bild, aber dann haben Sie sich ja auch mit dem Schicksal und mit der Biografie von Karl Schrade beschäftigt. Das war ja ein Mensch, er wurde Berufskrimineller genannt, deshalb landete er ja in mehreren KZs, war 11 Jahre lang, wurde von einem ins nächste geschickt. Das ist ja eine Biografie, ein Mann mit vielen Widersprüchen und selbst seine Memoiren sind durchaus angegriffen worden. Man weiß gar nicht so sehr, ob er sie nicht geschönt hat. Also da gibt es ganz viele Widersprüche im Leben dieses Mannes. Wie haben Sie sich dem denn genähert? Sie verkörpern ihn ja auch. Also Sie brauchen ja auch irgendwie sicherlich einen Zugang zu dieser Biografie.
Die Widersprüchlichkeit, also ich bin mir ganz sicher, der ist abtransportiert worden, weil er da was gesagt hat, so wie er es erzählt, da glaube ich voll. Das Einzige, was ist, er hat versucht, da irgendwie in seiner Häftlingsakte hat irgendjemand versucht, eben aus seinem Ding politischer Häftling zu machen. Das war bestimmt bei dem so. Also, ich habe das nicht als widersprüchlich empfunden, gar nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen noch herausgearbeitet worden, weil ich habe da schon vertraut, weil das ganze Buch ist schon sehr, es ist, ja, da spricht wirklich ein Mensch auch zu uns, ja, und so. Und hat mich dann, ja, und da hatte ich, wie gesagt, meinen Stoff. Immer schon wollte ich mit dem Thema unbedingt, das reizt mich auch immer, diese Unterwürfigkeiten, die da passieren können. Wir müssen einfach aufpassen, das ist eine Warnung, der Film. Auch da wir jetzt ja Krieg haben, der Krieg wird vorbei sein, irgendwann. Wir wissen nicht wann. Irgendwann wird es sich ausgekriegt haben und dann geht's wieder vor Gericht.
Regisseur Bernd Michael Lade über seinen Gerichtsfilm Der Zeuge, jetzt im Kino bei uns zu sehen, wo überhaupt das Genre des Gerichtsfilms boomt.
Anke Lewicke, Filmkritikerin, ist bei mir im Studio. Wir wollen über einen weiteren Gerichtsfilm sprechen, der aus Frankreich kommt. Auch der offizielle Oscar-Kandidat von Frankreich war dieses Jahr. Der Film hat auch den großen Preis der Jury von Venedig erhalten. Und erst letzte Woche in Paris wurde er mit dem César als bester Debütfilm ausgezeichnet. Die Rede ist von Saint-Omer, der Regisseurin Alice Diop. Und wir hören erstmal in den Film rein.
Ich habe so getan, als wäre ich nicht schwanger. Hat niemandem was gesagt. Ich hatte einfach Angst um Lily. Ich wollte sie beschützen.
Beschützen wovor?
Der Feindseligkeit.
Anke, ich habe ja schon erwähnt, es ist ein Gerichtsfilm, ein Film über einen Prozess. Ein Schwurgericht tritt am Anfang zusammen in der kleinen Gemeinde Saint-Omer im Departement Pas-de-Calais. Was für ein Fall soll denn da verhandelt werden?
Na, eigentlich ist es doch eine moderne Medea-Geschichte. Also eine schwarze Professorin aus Paris, die auch Schriftstellerin ist, fährt eben in diese nordfranzösische Stadt, um den Prozess gegen eine junge Frau zu verfolgen. Und diese junge Frau hat wie sie eben senegalesische Wurzeln. Und sie hat ihr 15 Monate altes Baby am Strand liegen gelassen und das Baby ist dann eben in den Fluten gestorben. Und jetzt ist die große Frage, Mord oder Nichtmord? Und dieser Film basiert auf einem wahren Fall. Das ist die sogenannte Cabu-Affäre gewesen. Und in der Anmoderation hattest du ja schon gesagt, das ist das Spielfilmdebüt von Alice Diop. Aber die kennen wir natürlich, weil sie einfach eine bekannte Dokumentarfilmerin ist. Und in ihren bisherigen Arbeiten hat sie immer die Peripherie der französischen Gesellschaft ins Zentrum gerückt, also migrantischen Gemeinschaften, der sie ja auch angehört, mit ihren Stimmen mit ihren Filmen eine Stimme verliehen. Und jetzt verleiht sie eben dieser jungen Frau eine Stimme, lässt sie zu Wort kommen. Und man könnte sagen, diese Professorin ist vielleicht ihr alter Ego, weil mit ihrem Blick verfolgen wir ja diesen Prozess. Und das ist ein Blick, der zunehmend immer solidarischer wird.
Ja, dieser solidarische Blick auf die Angeklagte, der verändert sich ja mit dem Prozess. Am Anfang scheint ja der Fall fast schon klar zu sein, aber mit der Zeit hat man auch das Gefühl, es wird viel mehr verhandelt als nur dieser Fall.
Ja, also Laurence Collet, das ist der Name der Angeklagten, die sitzt immer ganz regungslos und erstarrt da oder sie steht sogar die meiste Zeit. Und letztlich ist es so, dass sie vor Gericht das erste Mal sich aussprechen kann und aus dieser Kindmörderin wird mehr und mehr, bekommt sie menschliche Züge und es ist eigentlich die Geschichte einer Ausgegrenzten. Also wir erfahren, dass sie aus dem Senegal kommt, dass ihre Eltern sehr leistungsorientiert gedacht haben. Sie sollte dann in Frankreich Jura studieren, hat aber stattdessen Philosophie studiert. Also sie kann sich gut ausdrücken, aber sie ist in Frankreich nie angekommen. Frankreich konnte nie ihre Heimat werden und während sie so spricht, wird sie sich eigentlich darüber bewusst, dass sie die ganze Zeit mit einem Rassismus konfrontiert war, der sich in den französischen Alltag auch eingeschrieben hat. Also zum Beispiel der weiße Vater des Kindes, der hat sie behandelt wie eine Angestellte. Sie musste immer unsichtbar bleiben. Das wird verhandelt, also Rassismus und mit dem Rassismus natürlich auch die französische Kolonialgeschichte und deren Verbrechen ja eigentlich bis heute noch in der Gegenwart zu spüren ist. Und ein anderes Thema, was der Film aufmacht, ist natürlich die Mutterschaft. Also die Professorin ist schwanger und sie hat noch gar keinen Begriff davon, was es heißt, Mutter zu sein. Und nun sieht sie da eben die Angeklagte, die nicht Mutter sein konnte. Und die Mutter der Angeklagten kommt dann auch angereist und die beiden sind so beziehungslos. Also in dem Fall, in dem Gerichtssaal, spiegeln sich auch immer diese ganzen Mutter- und Töchterverhältnisse in dem Film. Also das wird alles noch mitverhandelt.
Es ist ja der Wahnsinn, was da alles reinpasst, nicht wahr? Und ich glaube, es funktioniert, weil sie eben das Genre dieses Gerichtsfilms sich zur Hand nimmt für ihren Film. Es ist ja auch visuell sehr spannend im ersten Moment, obwohl wir ja nur in einem Raum sind und es wird viel gesprochen, es wird erzählt, es wird erklärt, ja?
Wie wird denn das Geschehen hier von ihr aufgenommen und dargestellt?
Ja, ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man sich so klassische Gerichtsfilme auch nochmal so anschaut, also die 12 Geschworenen oder so. Die Kamera ist ja immer konzentriert, statisch, lange Einstellung. Und es ist immer total spannend, weil ja das Wort zählt und was zwischen den Worten gesagt wird. Auch wie geblickt wird, wie Leute sich offenbaren. Und hier hat die Kamera ja, die Kamerafrau von Céline Sciamma hat die Kamera gemacht, Carole Montand. Und das ist auch so eine sehr konzentrierte Kamera. Und es ist so eine Kamera, die eigentlich der Angeklagten einen Rahmen gibt, aber dieser Rahmen öffnet sich immer. Und das ist doch das Interessante bei Gerichtsfilmen überhaupt, dass eigentlich eine Gesellschaft Platz nimmt durch die Zeugenaussagen und sonst was. Und ich habe mir dann nochmal so andere Filme so einfach mal überlegt, wo es auch um Frauenschicksale geht. Und dann bin ich auf Henri Clouseaus Film Die Wahrheit gestoßen, 1960 mit Brigitte Bardot. Eigentlich eine fahrlässige Tötung, aber sie wird aufgrund ihres lasziven Lebensstils, ihres Aussehens eben als Mörderin angeklagt. Also da wird auch eine Weiblichkeit verhandelt. Oder nehmen wir Accused mit Jodie Foster. Sie ist ja die Anklägerin, weil sie vergewaltigt wurde. Aber sie hatte ja einen Minirock an und mit, ja, sie hat getrunken, sie hat die Männer eben provoziert. Also da kommt auch was anderes rein. Und ich glaube, im guten Sinne, wenn ein Gerichtsfilm gut ist, dann nimmt immer eine Gesellschaft mit ihren Abgründen, Brüderien, Vorurteilen, auch auf der Anklagebank Platz. Und genauso ist es ja eigentlich hier auch in dem Film.
Hat ja auch viel mit Erwartungen zu tun. Im Gericht wird ja Recht gesprochen. Ob es ein Ort der Wahrheit ist, ist ja immer die Frage. Ich glaube, im Kino ist es schon eher der Ort der Wahrheit als ein richtiger Gerichtssaal. Können denn Gerichtsfilme, Anke, die Wahrheit jenseits von Strafbeständen so in klassischen juristischen Formulierungen entdecken? Du, als jemand, der übrigens Jura studiert hat, wenn ich das verraten darf, ja. Welche Wahrheit steckt denn in Saint-Omer zum Beispiel?
Ja, das ist interessant, weil ja moralische Fragen lassen sich vielleicht gar nicht nur juristisch klären. Und es geht auch um viel mehr als um Freisprüche. Und vielleicht müssen wir in Gerichtsfilmen eben auch die Widersprüche aufhalten. Also hier ist es ja ganz klar, dass das, was hier geschehen ist, dieser Kindestod verbunden ist eben mit einer Ausgrenzung. Aber trotzdem bleibt das eigentliche Verbrechen unfassbar, unerklärlich. Und dem müssen wir uns einfach stellen. Also deshalb finde ich diesen Film auch so bemerkenswert. Also diese Frau, die Angeklagte, wird immer so regungslos dableiben. Das Gesicht werden wir irgendwie nie vergessen. Und im Grunde ist das ja auch eine Geister- und eine Phantomgeschichte, weil diese Frau sich ja selbst abhanden gekommen ist.
Saint-Omer von Alice Diop kommt Donnerstag in unsere Kinos. Anke Lewicke empfiehlt diesen Gerichtsfilm, der wirklich interessante Einblicke gibt in eine Gesellschaft und ihre Dämonen. Vielen Dank. Wir bleiben noch in Frankreich und auch weitestgehend noch im Genre des Kriminalfilms, denn der Regisseur, über den wir jetzt sprechen möchten, der wurde bekannt mit Spielfilmen wie Pépé le Moko, Im Dunkel von Algier oder Der Engel, der ein Teufel war. Alles Kriminalfilme aus den 1950er Jahren, die den Film Noir in Europa auch eine neue Form gaben. Die Rede ist von Julien Duvivier, der neben Jean Renoir, René Clair, Jacques Feder und Marcel Carnet sicherlich zu den Gründungsvätern des französischen Kinos gehörte. Und das Berliner Arsenal widmet dem teilweise nicht ganz so bekannten Werk des Regisseurs eine ausführliche Retrospektive, die für uns Jörg Taschmann besucht hat. Hallo Jörg.
Hallo Patrick.
Wie kommt es eigentlich, dass man Julien Duvivier, der schon 1976 starb und so um die 70 Filme hinterlassen hat, auch mit Stars gedreht hat wie Jean Gabin, Fernandel, Brigitte Bardot, Alain Delon, Senta Berger auch, dass man ihm jetzt erstmalig in Deutschland überhaupt eine Retrospektive widmet?
Ich denke, das hat sehr, sehr viel mit so einem elitären Anspruch von Filmkritik auch zu tun, denn Duvivier ließ sich einfach nicht einordnen und er hat wirklich Filme in allen Genres gedreht. Seinen ersten übrigens 1919 im Alter von 23 Jahren, ein Western, der in der Corrèze gedreht wurde, den man übrigens auf der Cinemathek-Seite mit englischen Untertiteln sehen kann. Filme ganz viel Außenaufnahmen. Dabei war der zweiter Kameramann. Abends hat man den Film irgendwie selbst entwickelt. Also der Mann hat sein Handwerk von der Pike aufgelernt, das wollte ich damit eigentlich nur verdeutlichen. Und dann hat er eben Cinéma Noir gemacht, eben aber auch Filme wie Panik, das war eine Literaturverfilmung von Simenon, er hat aber auch Anna Karenina in Großbritannien mit Vivien Leigh verfilmt. Es gab aber auch Komödien und die bekanntesten Komödien sind die Don Camillo-Filme, die kennt jeder.
Das stimmt.
Und natürlich weiß keiner, dass der Regisseur Julien Duvivier heißt, sie sind natürlich auch nicht so verkauft worden. Und Dann hat er aber auch beispielsweise ein düsteres Kammerspiel gemacht, Marie Octobre. Da geht es um Leute, die in der Résistance waren und ein Verräter ist unter ihnen Kammerspiel. Wer ist der Verräter? Kommt raus im Verlauf des Films. Und also man merkt schon, da war ganz viel. Und dann zum Beispiel auch einen deutschen Film in Deutschland. Marianne, meine Jugendliebe mit dem 21-jährigen Horst Buchholz hat er auch gemacht 1955. Und die Nouvelle Vague, vor allem Godard, hat ihn total abgelehnt. Truffaut war ein bisschen fairer. Der mochte einige Filme, andere aber auch wiederum überhaupt nicht. Und um mal ein Beispiel zu geben, wie man ihn so eingeschätzt hat in den 60er Jahren. Es gibt das große Standardwerk von Ulrich Greger und Enno Partallas, Geschichte des Films, und sie schreiben über Duvivier, ich zitiere: Duvivier besitzt nicht die künstlerische Persönlichkeit Marcel Carnets oder René Clairs. Seine Stärke ist die sichere Beherrschung des Metiers, die ihn eben nicht selten zum Kommerzialismus hat abgleiten lassen. Zitat Ende.
Ja, da sieht man auch, wie die Zeitgeschichte über ihn geurteilt hat. Es ist ja wirklich ein Regisseur gewesen, der die wichtigen, ja, so Grundsteine des Kinos gemacht hat. Schummfilm, Tonfilm, Schwarz-Weiß-Farbe. Das ist ja immer eine Herausforderung. Umso schöner ist es, dass das Berliner Arsenal jetzt bis Ende März 19 Filme von ihm zeigt. Welche Auswahl haben denn die Kuratoren getroffen?
Also die beiden Kuratoren, Frederik Lang und Ralf Euer, kennen sich bestens mit dem französischen Kino aus, haben vor Jahren schon mal eine sehr gute Retrospektive zum französischen Film unter deutscher Besatzung gemacht, also zwischen 39 und 45. Und haben jetzt in der Duvivier-Retrospektive so ein Best-of gemacht aus weniger bekannten Werken, die sich sehen lassen können. Der Eröffnungsfilm Belle Équipe beispielsweise mit Jean Gabin als einer von fünf Freunden. Alles Arbeiter, die haben im Lotto gewonnen und wollen jetzt ein Lokal eröffnen, irgendwie in der Nähe von Paris. Und dann streiten sie sich, dann gibt es Frauengeschichten und irgendwie klappt das alles nicht. Und dann gibt es eben auch diesen Klassiker, den du schon erwähnt hast, der diesen fürchterlichen deutschen Titel hat, Der Engel, der ein Teufel war.
Stimmt.
Im Französischen heißt er Voici les Assassins, hier sind die Mörder, das ist auch ziemlich direkt. Anders haben die deutschen Titel den Vorteil, dass sie auf den Punkt kommen, weil es geht wirklich um so eine ganz manipulative Frau, die einen älteren Restaurantbesitzer dann von Jean Gabin auch wieder verkörpert, schon Mitte 50 und will ihn einfach nur zerstören. Und diese beiden Filme verstärken irgendwie diese Tendenz, dass man in Duvivier gerne diesen poetischen, zum düsteren Pessimismus neigenden Regisseur sieht, und das Kontrastprogramm war dann eben Don Camillo. Und da habe ich Ralf Euer gefragt, warum zeigt ihr den nicht?
Es war natürlich eine bewusste Entscheidung, weil Don Camillo eigentlich, wenn man will, über andere Kanäle sichtbar werden kann. Und wir dachten, im Werk von Duvivier gibt es eine ganze Reihe von unbekannteren Perlen, die ebenso wert sind, wiederentdeckt oder entdeckt zu werden. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, den Film, der bekannteste natürlich ist, wegzulassen und stattdessen lieber auf die Entdeckerlust des Publikums zu setzen.
Also Ralf Euer, einer der Kuratoren, betont die Entdeckerlust. Und die Entdeckung beginnt ja schon darin, dass Julien Duvivier, du hast es ja schon erwähnt, gar nicht nur in Frankreich Filme gedreht hat. Das macht ihn übrigens auch besonders zu dieser Zeit. Ja, er war ja sehr umtriebig, USA, Italien, Deutschland. Welche Entdeckungen aus dieser internationalen Filmemacherei von Duvivier hast du denn gemacht?
Da gibt es wirklich einen Film, der eben in Deutschland gedreht ist, 1932. Das war der dritte Tonfilm, den Duvivier überhaupt gemacht hat. Und der heißt Allo Paris, ici Berlin oder Hallo, hallo, hier ist Berlin. Und da lassen wir uns mal von Frederik Lang, dem zweiten Kurator, ein bisschen erzählen, um was es da geht.
Anfang der 1930er Jahre hat er diesen wunderbaren Allo Berlin, ici Paris, hallo, hallo, hier spricht Berlin gedreht. Ein Mehrsprachenfilm, bei dem die französischen Telefonistinnen Französisch sprechen und die deutschen Telefonisten Deutsch. Und die beiden Gruppen versuchen miteinander in Kontakt und in amoröse Verwicklungen zu kommen. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Film.
Dann gucken wir nochmal auf die Empfehlungen, Jörg. Du hast dich ja durch diese Retrospektive durchgeguckt. Gibt es denn noch eine Empfehlung, die du aussprechen möchtest, die vielleicht auch zeigt, wo die Stärken und Schwächen im Kino von Duvivier liegen?
Da ist vor allen Dingen mir aufgefallen, dass er 1947 einen Film gemacht hat, der heißt Panik. Das ist die erste Verfilmung von dieser Sémenon-Geschichte, die Verlobung des Monsieur Ir, die ich persönlich nur von Patrice Leconte kannte. Und der mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, diese Neuverfilmung. Aber hier wird das ganz anders dargestellt. Michel Simon ist ein sehr viel physischer Darsteller. Und der ist so ein Einzelbrötler, der wird nicht besonders gemocht, der ist pingelig und der ist auch ein Voyeur und der beobachtet seine Nachbarin und die ist wiederum mit Mörder liiert und das weiß er. Aber er verknallt sich in sie und alles, was er eigentlich über die Menschen zu glauben weiß, verschwindet eben dann. Und dann ist dieser Film eben auch 47 gedreht, da geht sehr viel auch dann um Massenhysterie, um Lynchmob, weil sie manipuliert ihn einfach so, dass alle plötzlich glauben, er sei der Mörder gewesen, obwohl es ganz klar ist, wer der Mörder war und er sogar Beweise dafür hat. Aber das ist schon ein Film, der sehr viel darüber aussagt, was dann auch nach der Befreiung Frankreichs zum Beispiel los war. Und die Franzosen konnten mit diesem Film nichts anfangen, 47. Weder Kritik noch Publikum war ein Riesenflop. Und dann der einzige Stummfilm, der im Programm ist, Poil de Carotte, der wird, den könnte man unter Karottenkopf oder so übersetzen. Ein wirklich ganz rührender Film über so einen ungeliebten Zwölfjährigen mit ganz vielen Sommersprossen, gerade in Schwarz-Weiß, total übertrieben. Der wird von der Mutter gehasst, geschlagen. Die meint nur die älteren Brüder. Und der Vater hält sich so raus, ist irgendwie gar nicht richtig bei der Familie. Und dann, man leidet so mit diesem Jungen mit. Der will einfach nicht mehr leben. Der hat einfach keine Lust. Dann gibt es nur so ein kleines Mädchen, was seine einzige Freundin ist. Aber das geht dann gut aus, Gott sei Dank. Was sehr selten ist bei Duvier, aber auch um wieder Kontrast zu sagen, er hat nicht immer nur tragische Enden gedreht. Und was man vielleicht als eine Schwäche wirklich feststellt, wenn man die Filme von heute sieht, die sind natürlich in einer Zeit entstanden. Das ist schon ein fragwürdiges Frauenbild, was das streckenweise ist. Also die Frauen sind sehr manipulativ, sehr bösartig mit den Männern. Andererseits kann man auch wieder sagen, wenn die Männer solche Volltrottel sind und sich so an der Nase herumführen lassen, dann sagt das auch was über die Blindheit von Männern, die irgendwie nach Frauen hinterherjagen. Also das kann man vielleicht auch ein bisschen ambivalenter sehen. Und die Stärke ist wirklich diese Genrevielfalt, die er hat. Ich schätze das sehr. Er war ein Auteur wider Willen. Er wollte gar kein Autor sein, obwohl er es eigentlich irgendwo war. Und Chabrol hat mal zu ihm gesagt, du bist es, ob du es willst oder nicht. Und jemand, den zum Beispiel sehr bewundert hat, und da kommt man vielleicht nicht von Anfang an drauf, ist Ingmar Bergman. Der hat mal gesagt, also wenn ich mir aussuchen könnte, wer ich sonst hätte sein wollen, dann wäre ich ganz gern Julien Duvivier gewesen.
Mise en scène, das Kino von Julien Duvivier, so heißt die Retrospektive des Werkes des Regisseurs, das jetzt stattfindet im Berliner Arsenal. Jörg Taschmann erzählt uns vom Werk des Franzosen. Besten Dank. Nach so vielen Einblicken in die unterschiedlichen Formen des Kriminal- und Gerichtsfilms können wir an dieser Stelle im Magazin etwas durchatmen, aber vielleicht nur fast, denn für jemanden wie Sigmund Freud zum Beispiel war die menschliche Psyche vielleicht der größte Tatort überhaupt. Und genau in diesem Milieu, im Milieu der Therapeuten und der Therapie, da siedelt die Regiedebütantin Katharina Woll ihren Spielfilm »Alle wollen geliebt werden« an, der nächste Woche in unsere Kinos kommt. Darin spielt Anne-Rathe Polle eine Psychotherapeutin, die langsam die Kontrolle über ihren eigenen Alltag verliert und förmlich zerrieben wird zwischen Teenager-Allüren ihrer Tochter und dem 70. Geburtstag ihrer nicht weniger nervigen Mutter.
Warum verschreiben Sie mir nicht einfach irgendwas?
Wenn Sie nur etwas für Ihr Schlafproblem möchten, dann müssen Sie zum Psychiater gehen. Ich glaube aber, Ihr Problem liegt ganz woanders.
Wo denn?
Ja, daran arbeiten wir beide hier gerade gemeinsam. Wenn Sie jetzt... Bitte entschuldigen Sie mich ganz kurz, ja?
Mama, ich bin mitten in der Sitzung.
Ach, sind wir über alles Gute zum Geburtstag schon hinweg?
Entschuldigung, meine Klientin wartet.
Weißt du, wie lange ich schon hier warte?
Im Studio begrüße ich die Regisseurin des Films Alle wollen geliebt werden, Katharina Woll. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Warum haben Sie sich jetzt eigentlich eine Therapeutin als Hauptfigur ausgesucht? Ich finde den Beruf so interessant, weil er uns gerade so umgibt. Die Wochenzeitung Die Zeit hat gerade eine Titelstory zum Thema Therapie gemacht. Man kommt gar nicht daran vorbei.
Das stimmt. Therapie ist auf jeden Fall en vogue gerade. Oder auch die Serie In Treatment kennt ja bestimmt auch jeder. Bei uns ist der Beruf tatsächlich erst ein bisschen später im Schreibprozess dazugekommen. Also wir hatten zuerst unsere Hauptfigur und dann haben wir nach einem idealen Beruf für sie gesucht. Und da uns beiden auch die Therapie, also der Autor Florian Plumeier, dessen Mutter ist auch Therapeutin, meine Tante ist Therapeutin, also wir beide kommen aus TherapeutInnenhaushalten. Und tatsächlich hat dieser Beruf ganz gut zu dieser Frauenfigur gepasst, weil wir eigentlich noch einen Beruf gesucht haben, wo sie sich wiederum nochmal um die Bedürfnisse von Menschen kümmern muss. Also noch eine weitere Care-Arbeit, wo sie ja eigentlich schon genug in ihrem Leben hat.
Also die Initialzündung für diesen Film, der den Impuls ausgelöst hat, ich möchte da was erzählen, war eine Figur, die quasi mitten im Leben steht und sich um alle kümmern muss und vergisst, um sich selbst sich zu kümmern.
Genau. In Kombination, also ein Film entwickelt ja immer so ein Eigenleben mit der Zeit, wenn man so seine Geschichte und seine Figuren entwickelt. Deswegen kann man gar nicht oft genau sagen, da hat es angefangen und da hört es auf, weil ist ein fließender Übergang. Florian und ich wollten ursprünglich was über Mütter und Töchter machen. Das war so unsere Ausgangskonstellation. Und dann ist noch eine Generation dazugekommen. Dann hat sich unsere Hauptfigur immer weiter zugeschärft. Also es war schon immer diese mittlere, diese Tochter Ina. Also eigentlich hatten wir ursprünglich die Oma und die Mutter und dann ist noch ihre Tochter dazugekommen, wo man das dann eben diese Generationen ganz gut spiegeln konnte. Und ja, so hat sich das entwickelt.
Therapeuten sind ja Menschen, die Lösungen für andere Menschen suchen. Und Ina, die wir kennenlernen im Film, die Hauptfigur, für sie wird das eigene Leben ja mit der Zeit zum Problem. Ne? Was ist das für eine Figur zum Anfang des Films? Man hat das Gefühl, sie hat irgendwie alles im Griff, aber relativ schnell wird klar, alle tanzen ihr irgendwie auf dem Kopf herum.
Genau, also das war tatsächlich auch unser Gedanke dahinter, dieses Komische. Eine Therapeutin, die eigentlich auch eine ganz gute Therapeutin hat, sie sieht man auch in ihren Therapiesitzungen, eigentlich sehr kompetent ist und die anderen gut beraten kann, aber bei sich in ihrem Leben totalen Blindspot hat, was eigentlich ihr Problem ist und wo sie sich abgrenzen müsste. Und genau, das haben wir so ein bisschen ausgeschlachtet.
Das Interessante ist ja, dass alle um sie herum, gerade in ihrer Familie, also ihr neuer Mann, ihre Teenager-Tochter, aber auch ihre 70-jährige Mutter, die leben alle, hatte ich jedenfalls den Eindruck, ihr Ego so hemmungslos aus. Und Ina, wie kann man das beschreiben? Sie verweigert sich das? Sie weiß, dass das irgendwie falsch? Oder weil dadurch entstehen ja vor allem die Konflikte zwischen den einzelnen Figuren.
Genau, ich würde jetzt sogar so weit gehen, dass Ina auch eine Mitschuld daran trägt, weil natürlich bestehen Beziehungen immer aus zwei Personen. Und da sie sich immer zur Märtyrerin macht, das befeuert natürlich alle anderen, noch weiter zu gehen, sie noch weiter auszunutzen und irgendwie noch mehr von ihr zu wollen. Und das ist aber eigentlich so ein bisschen dieses Thema von, was wir auch einfach gerade, was gerade so eine Debatte ist, was wir Frauen alles für Rollen einnehmen müssen, für was wir überhaupt alles verantwortlich gemacht werden, sowohl in Beziehungen als auch in Beziehungen zu unseren Müttern, zu unseren Töchtern, zu unseren Kindern oder zu unserem Umfeld. Und ja, das können wir eigentlich gar nicht alles erfüllen. Und Ina ist sozusagen die Übererfüllende dieser ganzen Arbeit oder Beziehungen, ja.
Die sich selbst vergisst, kann man das dann so beschreiben?
Ja, ein Stück weit schon und auch verliert. Also ich glaube, es wär allen geholfen, würde sie klarere Grenzen setzen und würde sie mehr bestimmen und wissen, was sie will und das den anderen auch sagen.
Aber steht sie sich selbst im Weg? Weil es ist ja fast schon so eine Art Treppenwitz, die Therapeutin, die eine Therapie braucht.
Genau, ja, kann man schon so sagen.
Also sie kann sich selber nicht helfen, weil darum geht es ja auch in dem Film. Also sie leistet ja wirklich Hilfe, dann auch innerhalb ihrer eigenen Familie. Sie hilft der Tochter, da ist irgendwie der Ex-Mann, der ist irgendwie stressig. Aber sie hilft auch der Mutter beim Geburtstag, packt die Stühle ins Auto, obwohl sie eigentlich keine Zeit hat. Also eigentlich irgendwie ein Helfersyndrom, aber sich selbst helfen kann sie nicht. Warum?
Genau, also das war so ein bisschen der Witz daran am Anfang der Szene. Das merkt man, glaube ich, erst, wenn man über den Film nochmal nachdenkt, gibt es ja dieses Gespräch mit ihrem Therapeuten sozusagen. Als Therapeutin hat man ja eine Supervision, wo man dann nochmal über seine eigenen oder über die Belange der PatientInnen, die einen besonders belasten, sprechen kann. Und genau, sie hat schon auch Hilfe, aber sie schafft es trotzdem nicht. Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Klischee, das sagt man ja oft einfach auch. Die Therapeutinnen haben eigentlich mal studieren Psychologie, weil sie nämlich selbst eine Therapie brauchen und wollen. Und das haben wir so ein bisschen überspitzt.
Genau, überspitzt ist ja interessant, weil der Film hat so eine schöne Leichtigkeit. Er ist sehr luftig gefilmt. Also auch die Wohnung von Ina ist übrigens eine mit vielen Glastüren, ist mir aufgefallen. Es gibt da auch noch so einen Wintergarten auf dem Dach. Also das irgendwie ist da Durchlässigkeit und Transparenz in den Bildern, obwohl das ja eine Figur ist, die in sich gefangen ist.
Wobei Durchlässigkeit und Transparenz und gerade diese Glasfiguren sind ja auch, was alle können immer in ihr Leben eindringen. Also die ganze Zeit, man sieht immer, was sie macht, man auch die Mutter, wie sie dann gegenüber, also die Praxis ist auch gleich nebenan, wollten wir auch. Sie kann irgendwie das nicht so trennen, Beruf und Privatleben. Und alle dringen die ganze Zeit in ihre Privatsphäre ein. Sie hat eigentlich kein Zimmer. Also eigentlich alles, was sie braucht, und das ist ja auch am Ende des Films, nimmt sie sich diesen Raum und diesen Platz oben auf ihrer Terrasse. Eigentlich alles, was sie braucht, ist ein Raum und Zeit für sich, um darin zu sich selbst zu finden oder zu dem, was sie eigentlich
Ich wollte nochmal auf die Mutter-Tochter-Beziehung eingehen. Ina ist Mutter, aber sie ist auch Tochter. Sie ist in so einer Sandwich-Position, aus der sie nicht rauskommt. Ich hatte das Gefühl, dass sowohl die eine als auch die andere Beziehung sie maßlos überfordern. Und da habe ich das einfach falsch gesehen. Sie lässt auch irgendwie laufen häufig, ne?
Ja, kann man schon so sagen. Sie drückt sich auch ein bisschen, vielleicht so ein bisschen davor.
Es wirkt so, als würde ich einem Koch dabei zusehen, der nicht weiß, wie man mit Messer und Gabel umgeht irgendwie. Also sie hat ja das Besteck, um durch diese Konflikte, Probleme durchzugehen.
Ja, ich glaube, es ist auch immer ein schlechtes Gewissen. Also das kennen wir ja auch, glaube ich, oder viele berufstätige Frauen, dass man immer mit so einem schlechten Gewissen durch die Gegend läuft und dadurch eigentlich noch mehr Baustellen verursacht, als Sachen zu klären. Und ich glaube auch mit Ellie, gescheiterte Beziehungen zu dem Vater von Ellie, will sie irgendwie, also merkt man ja auch in der Beziehung zu ihr, will sie irgendwie immer wettmachen. Ihre Mutter tut ihr auch irgendwie leid, ist verhinderte Sängerin, die ihr ganze Kindheit nur eingeredet hat, dass sie eigentlich so Mitschuld daran trägt. Und ja, ich glaube, das ist ein großer Teil der Figur auch, wieso sie nicht klar auf den Tisch schauen kann.
Bei Männern würde ja man fast schon sagen Midlife-Crisis. Also weil es auch einen Moment gibt von, ich will wegziehen, da ist Finnland plötzlich eine Möglichkeit und sich neu zu erfinden. Also auch so ein klassischer Ausbruch aus dem bisherigen Leben.
Ja, kann man durchaus auch sagen.
Anne Ratte-Polle spielt die Ina und wirklich toll übrigens, diese ganzen inneren Implosionen, weil das ist ja eine Figur, die das, glaube ich, spürt und weiß und in ihr kocht. Das hatte ich immer wieder das Gefühl. Wie haben Sie das mit dieser Schauspielerin eigentlich erarbeitet? Weil die ganze Komplexität der Geschichte läuft über diese Hauptfigur, sie ist in jeder Szene zu sehen. Wie sah da der Prozess aus?
Tatsächlich, wir haben ja während der Hochphase der Covid-Zeit gedreht. Das heißt, wir hatten sehr viel Zeit auch für die Vorbereitung, was uns beiden und der Figur Ina natürlich sehr zugute kam. Das heißt, und Anne kommt auch vom Theater, hat ja viel an der Volksbühne auch gespielt, klassische Theater-Schauspielausbildung. Und die hat auch richtig Lust, sich vorzubereiten, sich ganz viel mit dem Text und den Szenen zu beschäftigen und der Figur einfach. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viel erstmal wir zwei alleine geprobt, gelesen, an den Szenen noch rumgeschraubt und den Text wirklich auch noch. Also Anne arbeitet auch gerne mit dem Text und macht sich einfach auch nochmal so den Text zu eigen. Wir haben einfach noch so ein bisschen an der Sprache rumgefeilt. Und dann haben wir auch tatsächlich viel geprobt in Konstellationscastings. Und wenn wir dann die Besetzung hatten, haben wir eigentlich fast jede Szene so leicht angeprobt, was mir natürlich wahnsinnig geholfen hat dann später bei dem Dreh, wenn man unter Zeitstress ist.
Katharina Woll sprach mit mir über ihren Debütfilm »Alle wollen geliebt werden«. Das verheerende Erdbeben in der Türkei liegt erst einen Monat zurück, aber es wird dort bereits erbittert über die Verantwortung des Staates für die katastrophalen Auswirkungen der Naturkatastrophe diskutiert. Aus der Bevölkerung und der Opposition werden schwere Vorwürfe gegen die Regierung erhoben. Nicht nur seien Gelder für die Erdbebensicherung zweckentfremdet worden, sondern die Regierung versage auch bei der akuten Hilfe für die Erdbebenopfer. Auch in der türkischen Filmszene rührt sich jetzt einiges. Filmschaffende planen Filme über diese Katastrophe und auch die politischen Konsequenzen des Bebens zu machen. Und in Berlin startet gerade eine Initiative für eine Filmreihe, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen soll, mit Filmschaffenden aus Deutschland und der Türkei. Christian Berndt über die Reaktion in der türkischen und deutsch-türkischen Filmwelt auf das Erdbeben in der Türkei.
Helfer suchen in den Trümmern nach Überlebenden. Die südostanatolische Millionenstadt Diyarbakir wurde von dem Erdbeben in der Türkei stark getroffen. Über 400 Menschen sind hier ums Leben gekommen. Auch die kurdische Dokumentarfilmerin Elif Yid erlebte das Erdbeben in ihrer Heimatstadt.
We were in shock at first.
Zuerst war sie geschockt, sagt Yid. Aber als das ganze Ausmaß der Zerstörungen sichtbar wurde, war es der reinste Horror. Die Erde bebte 5 Tage lang immer wieder. Deshalb verbrachte Yid mit ihrer Familie die nächsten Tage in einer Moschee. Ihr einziger Trost, das Haus ihrer Familie war nicht eingestürzt. Nach dem ersten Schock und dem furchtbaren Schmerz folgte schnell ein anderes Gefühl. Sie fühlte, wie viele andere Menschen in der Stadt, Wut. Es dauerte Tage, bis irgendwelche Hilfe kam, sagt Yid. Man fühlte sich komplett alleine gelassen. Nach dem ersten Schock plante sie sofort, wie viele ihrer Kollegen, sagt sie, einen Film über das Geschehen zu machen. In wenigen Tagen will Yid mit der Kamera losziehen.
I'm thinking of a short film project. about children.
Yid plant, einen Film über Kinder zu machen. Viele werden noch vermisst oder haben ihre Familien verloren. Für große Wut sorgt vor allem, dass über 1500 Kinder fortgebracht worden seien, ohne dass bekannt wurde, wohin, erzählt Yid. Verwandte, die nach ihnen fragen, bekämen keine Antwort. Es soll auch ein Film über die politischen Aspekte dieser Katastrophe werden, sagt Yid. Auch die bisherigen Dokumentarfilme der jungen Regisseurin befassen sich kritisch mit der Situation im Land. Yids Dokumentarfilm Heskif von 2021 dreht sich um die antike Festungsanlage Hasan Cave. Es war ein einmaliger historischer Ort mit 12.000-jähriger Siedlungsgeschichte, bis die Regierung beschloss, ihn für ein Staudammprojekt zu fluten, trotz internationaler Proteste. Filme, wie Regisseurin Yid sie macht, sind in der Türkei alles andere als selbstverständlich.
Possible, but very hard.
Es ist zwar möglich, kritische Filme über die Regierung Erdogan zu drehen, sagt Yid, aber es ist gefährlich. Mehrere befreundete Kollegen seien für ihre Arbeiten bereits ins Gefängnis gekommen. Kritische Filme zu machen, ist in der Türkei alleine schon aus finanziellen Gründen schwierig, weil Regisseure, die keine linientreuen Filme drehen, kaum staatliche Unterstützung bekommen, betont Roş Hacu, der Geschäftsführer von Mythos Film in Berlin. Die Filmproduktionsfirma ist spezialisiert auf Filme aus der Türkei und Nahost. Auch Hacu hat Verwandte im Erdbebengebiet. Er bekommt die Wut der Menschen in der Türkei direkt mit.
Umso besser oder toll finde ich, dass überall sonst in der Türkei und auch in Istanbul, dass die Menschen dann da einfach zusammenhalten. Sie versuchen, alles Mögliche zu tun, aber die Regierung, die hat da völlig versagt.
Auch bei Mythos Film, sagt Hacu, habe man sofort versucht, etwas zu tun. Für eine Petition, in der eine Grenzöffnung zwischen der Türkei und Syrien gefordert wird, um Hilfslieferungen zu ermöglichen, sammelte man während der Berlinale Unterschriften von über 50 Filmschaffenden. Und nun plant Mythos Film eine Aktion mit Filmschaffenden aus Deutschland und der Türkei, um Filmprojekte zum Erdbeben und den Folgen dieser Katastrophe zu entwickeln.
Da sind so viele Geschichten, so viele Schicksale, die erzählt werden müssen. Noch dazu haben wir auch viele Filmemacher auch vor Ort, die dem sofort zugestimmt haben, gesagt haben, wenn ihr auch ein Projekt oder Ideen habt, lasst uns da gemeinsam was tun. Wir wissen nicht, ob das eine Reihe von Kurzfilmen wird oder ob es dokumentarisch und fiktional sein wird.
Aber, so Hacu, man trage auch eine große Verantwortung, denn zwangsläufig würden dabei regierungskritische Filme entstehen und das kann in der Türkei Gefängnis bedeuten.
Die kritischeren Filme sollten vielleicht von Filmemachern sein, die nicht unbedingt in der Türkei leben.
Auch der Dokumentarfilmer Ilham Bakir erfuhr das Erdbeben mit seiner Familie zu Hause am eigenen Leib. Er hätte nie gedacht, dass er diese Katastrophe überlebt, schreibt Bakir, der im Moment nicht telefonieren kann. Er arbeitete vor dem Erdbeben an einem Dokumentarfilm über Folter in Gefängnissen während der Militärdiktatur, aber jetzt dreht er im Erdbebengebiet. Er plant einen Film mit Porträts von Menschen, die in den Ruinen leben. Auch er verspürt eine große Wut auf die Regierung, weil sie den Erdbebenschutz vernachlässigt habe. Nicht das Erdbeben, sondern die Regierung, sagt Bakir, habe die Menschen getötet. Vor dem Erdbeben, sagt er, war die Furcht vor der Zensur massiv, aber jetzt, nach dieser Katastrophe, haben die Leute keine Angst mehr vor Strafe, sagt Bakir. Dafür sei die Wut zu groß.
Und mit diesem Blick von Christian Berndt auf die Lage der Filmemacher in der Türkei nach dem tragischen Erdbeben geht diese Sendung zu Ende. In der nächsten Ausgabe gibt es das traditionelle Oscar-Spezial kurz vor der Verleihung der Academy Awards. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.